Also Römer Kapitel 16, immer noch bei den Grüßen, bei Vers 1 bis 16. Ich möchte die Verse zu Beginn gerade nochmal lesen. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, an, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Denen nicht ich allein dankbar bin, sondern auch die Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein Erstling von Asia, Entschuldigung, für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amblias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachys. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, Entschuldigung. Die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegion, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Amen. Ich möchte noch mal beten zu Beginn. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir auch diese Grüße hier lesen und betrachten können, die Paulus sendet an die Gemeinde in Rom. Und ich möchte beten, dass wir doch auch etwas daraus lernen und verstehen und dass wir etwas davon schmecken, was Gemeinde sein kann und sein soll. Bitte öffne du allen, die zuhören, die Ohren, dass sie dein Wort hören, und segne du meinen Mund, dass ich rede, was du zu sagen hast. Amen. Ja, ich staune immer wieder, dass Paulus hier im Römerbrief seine lange Grußliste schreibt. Jedes Mal, wenn ich es jetzt gelesen habe in der Vorbereitung, bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, Mann, da muss doch auch ein bisschen was dahinter stehen. Wir glauben ja und sind ja überzeugt, dass jedes Wort in der Bibel dasteht, weil es einfach dastehen soll, weil es uns etwas zu sagen hat und dass es kein Zufall ist, dass es dasteht. Und wenn wir andere Briefe betrachten, dann schreibt Paulus ganz lapidar einen Satz: Grüßt alle Heiligen, Punkt, fertig, aus, Amen. Ja, da ist gar keine lange Liste, keine Aufzählung. Aber hier in Rom, da macht er das völlig anders. Da nennt er Namen, da benennt er ja, Gemeinden, würde ich fast sagen, wollen. Ich sage es auch gleich noch was dazu. Und gibt vielen Namen, vielen Einzelnen noch ein Attribut mit, das doch nicht von ungefähr kommen kann. Und das sollen wir heute ein bisschen betrachten. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung: Das letzte Mal, wir haben gesehen und haben darüber nachgedacht, wie Phoebe, sie wird in den ersten Versen, im ersten Vers erwähnt, eine Dienerin der Gemeinde Kenchrea, das ist Korinth, Kenchrea war der Hafen von Korinth, wie sie eine Dienerin der Gemeinde war, wie sie sich eingesetzt hat, wie sie nützlich war und eben nicht, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, vielleicht in Selbstmitleid versunken ist oder so, oder sich nur um sich selber gedreht hat und geschaut hat, was sie für sich machen kann, sondern sie hat der Gemeinde gedient. Sie hat dem Paulus gedient, als er da war oder während er da ist. Und sie bekommt von ihm die Empfehlung mit und den Brief mit. Sie wollte nach Rom reisen, ist nach Rom gereist offensichtlich, und sie darf diesen Brief mitnehmen. Und deshalb gibt Paulus auch eine Empfehlung für die Phoebe an die Römer mit. Sie sollen sie aufnehmen, sie sollen sie versorgen, sie sollen danach schauen, dass es ihrer nichts fehlt, dass es ihr gut geht. Und wenn sie, wir wissen nicht, wie lange sie in Rom war, wenn sie eine Wohnung gebraucht hat, dass sie ihr helfen, eine Wohnung zu finden, vielleicht sogar ein Zimmer geben. Die ersten Tage oder Wochen oder sogar während der ganzen Zeit, während sie sich in Rom aufhält. Und wenn sie innerhalb kurzer Zeit wieder zurückreist, sie auch für die Rückreise ausstatten, dass sie genug Nahrung, genug Geld dabei hat und versorgt ist und sich keine Gedanken machen muss, wie sie wieder zurückkommen würde oder wie sie in Rom leben würde. Das ist die Überbringerin des Briefes. Dann haben wir Aquila und Priscilla gesehen, ein Unternehmer, Ehepaar, Zeltmacher, Zelthauthersteller, die waren gläubig geworden und sie haben dem Paulus eine gewisse Zeit eine Anstellung verschafft. Sie mussten aus Rom fliehen oder ja, Rom verlassen, weil ein Edikt erlassen wurde, dass alle Juden, jüdischstämmigen Bürger aus Rom raus mussten, weil sie zu viel Unruhe nach Rom gebracht hatten. Eben auch die Diskussion um diesen gekreuzigten Jesus Christus. Und das war dann zu viel und so mussten sie gehen. Und der Kaiser Claudius, der dieses Edikt erlassen hat, ich denke, wenn ich mich recht erinnere, war es 49 nach Christus, hat dann 5 Jahre später, also 54 nach Christus, ist er gestorben. Damit wurde das Edikt hinfällig und die Juden, die Bürger, ehemals Bürger von Rom, konnten wieder in ihre Stadt, konnten wieder nach Rom zurück. Aber Aquila und Priscilla haben Paulus also für eine gewisse Zeit angestellt und so konnte er für seinen Lebensunterhalt auch selbst sorgen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dem Paulus Freiheit gegeben haben, wann immer es nötig war, Besuche zu machen, zu lehren, zu unterrichten, dass sie ihn da freigestellt haben und er seinen Dienst in der Gemeinde in Korinth sehr, sehr segensreich tun konnte. Und sie, von ihnen wird eben gesagt, sie waren bereit für Paulus ihr Leben zu lassen, ihren Hals zu riskieren. Sie haben sich eingesetzt. Und das ist auch die Aufforderung an uns, oder war letztes Mal die Aufforderung an uns, dass auch wir bereit sein sollen, für die Geschwister zu sterben. Und das ist schon eine starke Aussage. Und da kann jeder von uns sich überlegen, wo er da steht oder wie wir das im Persönlichen sehen und handhaben. Aber es ist eine klare Aussage aus der Schrift, aus dem Wort Gottes. Es ist nichts, was interpretiert werden muss. Und deshalb glaube ich, dass wir da dran arbeiten dürfen. Trotzdem wollen wir jetzt noch ein bisschen weitergehen. Wir haben letztes Mal noch einen ganz kurzen Überblick über Rom, habe ich letztes Mal noch gegeben. Ich möchte da noch mal was dazu sagen, auch wenn wir schon kurz darüber gesprochen haben. Es wird wahrscheinlich in Rom ja eine Gemeinde gegeben haben, aber mehrere Teilgemeinden. Wahrscheinlich war es nicht nur eine größere Gemeinde, sondern mehrere Teilgemeinden. Ich gehe da gleich noch drauf ein. Vielleicht hat es das in anderen Städten auch so gegeben, aber in Rom war es ziemlich sicher, dass wir da mehrere Hausgemeinden sozusagen hatten. Und wenn wir diesen Text ein bisschen genauer anschauen, dann können wir auf circa 5 Hausgemeinden eventuell kommen. Ob es dann 5 waren oder nur 3 oder so, sei dahingestellt, aber wir können auf jeden Fall sehen und annehmen, dass es mehrere Gemeinden war. Wir müssen uns einfach mal kurz mit Rom beschäftigen. Rom war die Hauptstadt eines Weltreiches. Das ging von Spanien bis Indien, bis China zum Teil. Ein richtiges Weltreich, das heißt, die Stadt, die Hauptstadt, das war eine Multikulti-Stadt mit sozialen Brennpunkten, eine Stadt, in der unterschiedliche Sprachen gesprochen wurden. Die Stadt hatte einen vorgelagerten Hafen. Man redet zwar vom Hafen vom Rom Ostia, der an der Mündung des Tibers liegt ins Mittelmeer hinein, aber der war 30 Kilometer entfernt. Und später wurde dann etwas nördlich ein neuer Hafen gebaut, der Portus Romae. Der war, wenn ich mich recht erinnere, sogar 70 Kilometer entfernt, also noch weiter entfernt. Aber diese Häfen haben zu Rom einfach gehört. Und da sind die Schiffe, die Handelsschiffe, die Militärschiffe und so weiter, alle angekommen und von da auch wieder weggefahren. Diese Stadt war so circa 50 bis 60 nach Christus, 42 wurde dieser neue Hafen Porta Romae gebaut oder angefangen zu bauen. Und wir können davon ausgehen, dass circa 600.000 bis 1 Million, ich sag's mal, Menschen in Rom lebten. Aber das waren Menschen, ja, jetzt gibt mein Gerät auf, Sonnenlicht und Hitze, Menschen in Rom gelebt haben, die Anspruch hatten auf die staatliche Getreideversorgung. Also die sind da gezählt worden, 600.000 bis 1 Million. Das heißt, es fehlen bei dieser Zählung alle Frauen, es fehlen alle Kinder und es fehlen auch sämtliche Sklaven. Und vielleicht ganz extreme Aussagen gehen davon aus, dass in Rom zu der Zeit ca. 12 Millionen Sklaven waren. Jetzt wollen wir da mal nicht so weit gehen. Sagen wir mal, in Rom waren 6 Millionen Menschen. Dann ist es trotzdem eine ganze Menge. Wenn wir schauen, in Köln leben 1 Million Leute, in München 1,5 Millionen. Das sind schon große Städte, in Hamburg. Was schätzt ihr? 1 Million? 2 Millionen? Knapp 2 Millionen, ja, 1,8 Millionen. Und dann haben wir nur noch Berlin übrig und in Berlin sind es circa 3,7 Millionen. Also im Vergleich mit Rom ist Berlin halb so groß nur. Und jetzt stellt euch mal vor, in Berlin würde es eine Gemeinde geben. Wie groß müsste die denn sein? Das würde gar nicht funktionieren. Das würde nicht mal heute in Berlin funktionieren, eine Gemeinde, wo sich alle Christen versammeln. So wie es jetzt ist, in Berlin ist es auch nicht glücklich, aber... Da können wir nichts dran ändern. Auf jeden Fall können wir Rom und Berlin durchaus in gewisser Weise vergleichen. Auch Berlin ist eine Weltstadt. Auch in Berlin ist Multikulti und gibt es alle möglichen Sprachen und Schattierungen. Und ist einfach eine riesige Stadt, wo viele Menschen auf einem Haufen zusammen sind. Und deshalb will ich mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln, wie wir die Gemeinden in Rom oder diese Teilgemeinden, diese Hausgemeinden vielleicht fassen können. Die Verse 3 und 5, die reden davon, Vers 3 redet davon, dass Priscilla und Aquila Mitarbeiter in Jesus Christus sind. Und in Vers 5 schreibt ihnen Paulus, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Das heißt, das ist die erste Gemeinde, die wir in Rom haben, im Haus von Aquila und Priscilla. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mal die Gemeinde in ihrem Haus, dass es eben so war, dass Gemeinden im Haus waren, dann können wir in Vers 10, schreibt Paulus, grüßt Apelles, den in Christus bewährten, grüßt auch die vom Haus des Aristobulus. Da können wir fast annehmen, dass auch hier eine Gemeinde sich getroffen hat. Vom Haus des Aristobulus waren offensichtlich nicht alle wiedergeboren, aber in seinem Haus hat eine Versammlung offensichtlich stattgefunden. Dann haben wir als nächstes in Vers 11, grüßt Herodion, meinen Verwandten, grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Auch hier haben wir eine Gemeinde im Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Ja? Also wir können annehmen, dass es hier Hausgemeinden gegeben hat. Dann haben wir Vers 14, grüßt Asynkritus, Phlegion, Hermas, Patros, Hermos, Patrobas und Hermes. Das sind so diese Ältesten, die Gemeinde leider offensichtlich. Und dann fügt Paulus hinzu und die Brüder bei ihnen. Das heißt, da waren noch mehrere, die sich bei ihnen getroffen haben offensichtlich. Also können wir auch davon ausgehen, dass sich hier ein Teil der Gemeinde in Rom getroffen haben. Und dann haben wir noch Vers 15, grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und die Heiligen bei ihnen. Weist auch darauf hin, dass hier eine Gruppe ist, die sich in dem Haus von Philologus und Julia getroffen haben. Und wahrscheinlich sind Nereus und seine Schwester irgendwie in Beziehung zu den ersten beiden und deshalb haben sie da ein Haus, vielleicht Geschwister oder so, wo sie öffnen können und wo Gemeinde stattfinden kann. Das heißt, wenn wir das mal so nehmen, dann hätten wir circa 5 Teilgemeinden in Rom. Und die sind sich aber so einig, so gleich, dass Paulus an eine Gemeinde, an die Heiligen in Rom schreibt. dass er diese Unterweisung im Römerbrief geben kann, dass sie für alle Gültigkeit hat. Und selbst wenn jetzt die eine Gruppe ein bisschen in die eine und die andere in die andere Richtung tendiert hätte, hätte Paulus mit seinem Brief diese ganzen Tendenzen, denke ich, ziemlich gut eigentlich wieder ausgebügelt. Und niemand wäre ins Judentum zurückgefallen und niemand wäre einer Irrlehre aufgesessen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich Grüße schreiben würde, so wie Paulus jetzt, an so eine Gruppe, in welcher Reihenfolge würde ich das eigentlich aufschreiben? Gerade so, wie man es ins Hirn schießt? Oder wie würde ich das machen? Und ich würde wahrscheinlich so vorgehen, dass ich zunächst einfach mal die Gemeindeleiter oder Pastoren oder die Vorsteher oder Ältesten, wie auch immer man die betiteln will, nennen würde. Und dann die dazugehörigen Personen, die ich kenne, die zu dieser Gemeinde oder zu dieser Gruppe gehören. Und dann würde ich die nächsten Leiter nennen und dann die Personen, die dazugehören. Und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus, der ja alles so ein bisschen mit Logik und System gemacht hat, eben genau so auch vorgegangen wäre. Und es ist eigentlich auch logisch. Du denkst an einen Gemeindeleiter, an einen Pastor vielleicht, und dann fallen dir die Namen ein, die zu der Gemeinde gehören, die Leute, die zu der Gemeinde gehören. Und wenn wir dann bei Aquila und Priscilla hinschauen, dann finden wir die Namen von Epenetus, Maria, Andronikus und Junias, Amphias, Urbanus, Stachys und Apelles. Also circa 10 Personen nennt Paulus da. Das heißt, da hat er eine ziemlich gute, enge Beziehung. Da kennt er relativ viele Geschwister, doch auch 10 Personen. Im Haus von Aristobulus, da wird nur Herodion genannt. Eine Person ist wahrscheinlich noch eine kleine Gruppe oder auf jeden Fall ihm nicht so gut bekannt. Aber vielleicht ist es auch noch gar keine Gemeinde. Ja? Wir wissen es eben nicht. Dann wird genannt das Haus des Narzissus. Da lesen wir von Tryphena, Tryphosa, dann von Persis, von Rufus und von der Mutter des Rufus. Da werden immerhin noch 5 Personen genannt. Und an allen weiteren, die jetzt kommen, werden auch jeweils 5 Personen genannt. Aber es sind einfach Leute da, die zu der Gruppe gehören, die da mit am Arbeiten sind und mit am Gemeindebauen sind. Dann in Vers 14 wird uns eine Gemeinde vorgestellt mit 5 Brüdern. Ich weiß nicht, war das so die erste WG oder eine WG da, die sich dann was Größeres gemietet hatten und wo sich dann eben weitere Brüder bei ihnen getroffen haben. Also da kommen auf jeden Fall, sind da 5 Brüder und die Brüder bei ihnen. Das heißt, da ist wahrscheinlich so eine Männergemeinde oder sowas entstanden oder gewesen, die sich da getroffen haben. Das ist oder war Vers 14, und Vers 15 finden wir dann eben Philologus und Julia und Nereus und seine Schwester mit Olympas. Und da lesen wir auch 5 Namen und dann die Heiligen bei ihnen. Das heißt, da waren dann auch 5 mindestens plus noch etliche dazu, aber die, die Paulus mit Namen kennt, die er genannt hat, die von denen ihm erzählt worden ist oder die er auf jeden Fall so ins Herz geschlossen hat, dass er etwas zu ihnen auch sagen kann, auch weitergeben kann. Und wir wollen uns einfach mal ganz kurz durchgehen und diese einzelnen Namen mit Attributen versehen. Da ist einmal der Epanetus, ein Erstling von Asien. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, vielleicht steht bei euch Achaia, so wie bei mir. Achaia wäre Türkei, Asia wäre Griechenland, Achaia wäre Griechenland und Asia wäre Türkei. Und es ist aber davon auszugehen, dass hier Asia gemeint ist und eben nicht Achaia. Und er ist ein Erstling, wie wir hier lesen, und das impliziert für uns wahrscheinlich, der ist als erstes zum Glauben gekommen, muss es aber nicht unbedingt heißen, auch nicht, dass er als erstes getauft worden ist, zum Beispiel, sondern es kann auch was ganz anderes heißen, nämlich, dass er der Erste Vorsteher ist zu stark gesagt, aber einfach einer der so eine Überblickfunktion über dieses Gebiet hat. Belassen wir es mal dabei. Dann haben wir Maria in Vers 6. Sie wird bezeichnet als eine, die viel gearbeitet hat. Dann haben wir Amplias. Das ist einer, der vom Herrn geliebt ist. Das ist so eine Aussage, über die stolper ich jedes Mal. Wir werden sie noch zwei weitere Male sehen, weil das ja nichts Besonderes eigentlich ist, oder? Jeder Gläubige wird doch vom Herrn geliebt, oder? Und hoffentlich auch wurde von Paulus geliebt. Aber wird man nachher noch mehr dazu hören. Dann haben wir Urbanus, der ein Mitarbeiter war, den Paulus sehr geschätzt hat. In Vers 9, dann haben wir Staches, wieder jemand, der geliebt wird. Apelles, der in Christus sich bewährt hat. Dann haben wir Tryphenia und Tryphosa, die arbeiten, die viel arbeiten. Dann haben wir Persis, die arbeitet und geliebt wird oder geliebt wird und arbeitet. Dann haben wir Rufus, der einer der Auserwählten ist. Und ja, wenn ich das so durchgehe und vor mir ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen markiert mit verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Eigenschaften, dann fällt es so ein bisschen auf, dass das ja alles so schön irgendwie der Reihe nach passt. Aber dass es einfach so Gruppierungen auch gibt. Die einen haben gearbeitet, die anderen sind geliebt. Und die dritte Gruppe, die hat vielleicht, würde ich es jetzt mal nennen, sonstige Eigenschaften. Aber ich glaube generell, warum erwähnt Paulus hier diese Menschen mit diesen Eigenschaften? Weil ich glaube, dass das etwas ist, was ihm A, aufgefallen ist, B, was tatsächlich so ist und C, was einfach manche Menschen auch gut tut in ihrem, oder sie stärkt und ermutigt in ihrem Weg mit Christus. Wenn wir jetzt hier sitzen und wir stellen uns vor, es würde ein Brief verlesen, wie der Römerbrief, der ja doch eine ganze Zeit lang gelesen wird, und dann kommen die Grüße. Und dann ist das doch schön, wenn man weiß, der Schreiber, in dem Fall der Paulus, der denkt an einen. Und er schreibt einfach, was weiß ich, mein Uli, mein Geliebter oder so irgendwas. Dann ist doch das nett, wenn man da, oder erbauend, wenn man da vor der versammelten Mannschaft erwähnt wird und Paulus ausdrückt, dass du ein Geliebter in Christus bist. Das ist doch ermutigend, das ist doch erbauend. Und so stelle ich mir das vor, dass Paulus das hier so getan hat und so auch gemeint hat. Dann erwähnt er Maria, die viel gearbeitet hat, die wertgeschätzt werden sollte. Er bringt es zum Ausdruck, indem er sie erwähnt. Und sie wird genannt vor den ganzen Gemeinden, namentlich vorgelesen. Und alle Gemeinden kennen dann die Maria. Und vielleicht gab es ein überregionales römisches Gemeindetreffen, wo die alle zusammengekommen sind, wo die Maria viel mitgearbeitet hat, vielleicht die Boden gewischt hat, die Stühle gestellt hat, was weiß ich, was sie alles gemacht hat, den Kuchen gebacken oder sonstiges. Und die Menschen erinnern sich, ah, die Maria, ja, das war die. Und hier erwähnt sie Paulus auch nochmal, um sie zu loben und zu zeigen, dass er sie wertschätzt. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, was sie genau getan hat, wie sie auch für Paulus gearbeitet hat, aber sie war offensichtlich jemand, der keine Arbeit zu viel war, die sich nicht gescheut hat vor Arbeit, die Aufgaben gesehen hat, die nicht einfach nur gedacht hat, ja, da sollte mal jemand was machen, sondern die dann losgezogen ist und eben genau das gemacht hat. Sie hat vielleicht praktische Arbeiten gemacht, eben in der Küche, spülen, abtrocknen, wegräumen, neu eindecken oder was auch immer da nötig war. Aber sie hat vielleicht auch geistliche Arbeit gemacht. Sie hat mit Menschen geredet. Sie hat Besuchsdienst gemacht. Sowas vielleicht auch, ja. Wo einfach ihre Zeit, ihr Einsatz da in die Menschen hineingegangen ist. Dann haben wir einen Urbanus in Vers 9. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Hier wieder einer, der Mitarbeiter war, der den Paulus gekannt hat, der Gemeinde gedient hat. Dann werden Tryphena und Tryphosa in Vers 12 noch erwähnt als solche, die im Herrn arbeiten, die sich einsetzen. Und was auffällt, ist, dass in dieser ganzen Liste sehr viele Frauen erwähnt werden. Und das zeigt uns einfach, dass Frauen in der Gemeinde Gottes wertgeschätzt sind. Und auch wenn sie keinen Predigtdienst tun und keine Gemeindeleitungsfunktionen wahrnehmen dürfen, nicht weil es die Männer so sagen würden, sondern weil es einfach die Bibel uns so vorgibt, heißt es nicht, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Sie sind genauso wertvoll und genauso wertgeschätzt. Und wenn das nicht zum Ausdruck kommt, an wem liegt es dann? Na, an den Männern natürlich. Es ist unsere Aufgabe, ihr lieben Männer, ich sage es auch zu mir, unsere Frauen zu Hause, unsere Geschwister, Schwestern in der Gemeinde Wertschätzung entgegenzubringen. Ihnen zu zeigen, sie werden gebraucht, sie sind wertgeschätzt, sie sind geliebt. Sie sind nicht einfach nur Menschen einer anderen Klasse. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir, und da rede ich wieder zu allen Männern, wenn wir diese Aufgabe so übernehmen, wie es die Bibel von uns fordert, dann sind alle Probleme in der Gemeinde gelöst. Alle Probleme sind gelöst. So einfach ist es. Das heißt, wenn eine Gemeinde Probleme hat, liegt es an den Männern. Habt ihr das auch mal gehört, ja? Ne, wir wissen, dass es nicht nur so ist, ja. Wir haben auch andere Briefe, wo Paulus an zwei Damen schreibt, sie sollen Frieden halten und so weiter, ja. Also, bitte. Aber es ist trotzdem so, wir Männer haben, und jetzt möchte ich ganz kurz auf Epheser 5 ausweichen, ja. Wir haben die Verantwortung, auch wenn das auf Ehe zunächst mal bezogen ist, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist eben keine kleine Aufgabe und das ist keine kleine Herausforderung, denn Christus hat sein Leben für sie gegeben. Und es tut mir leid, ich muss bekennen, dass ich da ständig versage und ich sitze manchmal da und denke, ja, wie soll ich denn das überhaupt schaffen bei all der Arbeit, die ich sonst noch tun muss? Wie soll ich denn das auch noch machen? Aber nichtsdestotrotz, es steht da, es wird gefordert. Das ist die wahre Liebe zwischen Mann und Frau, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist unser Vorbild und kein geringeres. Und das ist auch die Verantwortung, die von jedem Mann in der Ewigkeit gefordert wird, dafür Rechenschaft abzulegen. Von jedem. Das ist also die Herausforderung. Und wir sehen jetzt hier eben, dass Paulus die Frauen sehr wertschätzt, dass er ihnen diese Wertschätzung auch öffentlich zum Ausdruck bringt. Und hier kundtut, dass sie geschätzt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie eben nicht in der zweiten Reihe stehen. So, neben diesen, die viel arbeiten, gibt es natürlich auch noch eben andere Menschen. Ich habe ihn schon erwähnt, den Epänetus, den Erstling in Asia. Wie gesagt, das Erstling, es hat nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, dass er als erstes sich bekehrt hat oder als erster getauft wurde, sondern es kann von seiner Stellung in diesem Gebiet sprechen, eine Vorsteherstellung, dass er einfach eine Führungsperson in der Region Asia gewesen ist, da auch unter den Gläubigen, ohne da jetzt ein Papsttum aufrichten zu wollen. Ja. Dann haben wir in Vers 10 einen Apelles. Und da steht dabei, den in Christus bewährten. Ach, eine herrliche Aussage, ein wunderbares Lob von Paulus, den in Christus bewährten. Aber durch was für Zeiten ist der Mann gegangen? Wir wissen es tatsächlich nicht, aber wir können uns natürlich das Ganze so ein bisschen ausmalen. Sein Glaube war ein Glaube, der erprobt worden ist, der unter Druck geraten ist. Sein Name Apelles leitet sich ab von dem Wort Apelomai und das bedeutet so viel wie trennen oder wie absetzen, also eine Unterscheidung machen. Und vielleicht hat er diese Unterscheidung machen müssen in der Familie. Vielleicht hat er sich da zu Christus bekennen müssen und hat ein Erbe verloren oder hat von seinen Verwandten Druck bekommen. Vielleicht war er ein Soldat in der Armee und hat sich zu Christus bekennen müssen, hat sich scheiden müssen von irgendwelchen Aktionen, die seine Kumpane da gemacht haben, hat sich trennen müssen davon und ist unter Druck geraten, ist verspottet worden, ist mit dem Spieß gekitzelt worden. Irgend sowas, ja. Und das war zu den damaligen Zeiten, war das alles kein Spaß. Das war brutale Lebensrealität, die durchaus auch im Tod hat enden können. Auf jeden Fall, es ist ein gewaltiges Zeugnis, das Paulus ihm hier ausstellt, den in Christus bewerten. Er hat den Glauben gehalten, er hat den Glauben nicht verleugnet. Ja, ich lese es jetzt nicht vor, ich sage es einfach so. 2. Timotheus 2, Vers 15 fordert uns auf, bewährte Arbeiter zu sein, das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden, richtig weiterzugeben, sich zu bewähren. Das ist ein großes Zeugnis, das Paulus diesen Menschen hier ausstellt. Vielleicht war er auch unter Folter und hätte die Gemeinden verraten sollen, wo die zusammenkommen, wo die sich treffen. Irgend sowas. Wir wissen es einfach nicht, aber Apelles ist treu geblieben. Das wissen wir. Er ist treu geblieben. Er hat niemanden verraten. Er hat den Glauben an Jesus Christus nicht verleugnet. Er ist treu geblieben. Und da können wir nur lernen, dass wir alle Apelles werden und ihm nacheifern. Dann finden wir einen namens Rufus in Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn. In dem Fall mit seiner Mutter und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Also Paulus kennt diese beiden persönlich. Rufus, er wird ein Auserwählter genannt. Auch da stellt sich mir die Frage, alle Gläubigen sind doch Auserwählte. Warum wird bei Rufus das hier betont? Warum? Natürlich können wir nur so ein bisschen uns überlegen und Gedanken machen, was da der Zusammenhang sein könnte. Zunächst einmal könnte es durchaus sein, dass Rufus' Vater in Markus 15, Vers 21 eine Rolle spielt. Das ist eine Geschichte, die viele von uns kennen, von uns schon mal gelesen haben. Markus 15, Vers 21, da geht Jesus ausgepeitscht, zum Tode verurteilt, den Kreuzbalken auf dem Kreuz, auf dem Rücken, geht er aus der Stadt hinaus Richtung Golgatha und er bricht zusammen. Und dann lesen wir da für Markus 15, 21, sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, sein Name, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Viele Ausleger gehen tatsächlich davon aus, nehmen an, dass dieser Rufus der Sohn des Simon von Kyrene war. Und jetzt haben wir hier vielleicht schon so ein kleines Familiendrama. Von Simon, vom Vater lesen wir hier gar nichts mehr. Vielleicht war der schon verstorben in dieser Zeit und von seinem Bruder Alexander auch nichts mehr. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist auch Rufus zum Glauben gekommen und Alexander nicht. Und vielleicht hatte Rufus das Problem, warum bin ich auserwählt? Warum soll mir die Gnade Gottes erwiesen werden und warum nicht Alexander, meinem Bruder, auch? Fragen, die sich Menschen stellen. Nöte, die Menschen haben, Kämpfe, die Menschen führen und auf die sie Fragen, die Menschen haben, auf die sie Antworten suchen. Und so ermutigt Paulus hier und schreibt ihm und sagt, weißt du, Rufus, du gehörst zu den Auserwählten. Du bist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vertraue auf den Herrn und glaube das. Er hat es in seinem Wort so geschrieben. Wir sehen diese Attribute, die Paulus den Menschen hier zufügt, die haben durchaus einen Hintergrund. Die haben durchaus Nöte mit Nöten zu tun, mit Glaubenskämpfen auch zu tun, in denen die Menschen stehen. Mit Situationen, die sie vielleicht überfordern oder herausfordern und wo sie innere Kämpfe haben. Und vielleicht sind sie schon mal mit Paulus zusammengesessen, haben sich getroffen und haben ihm erzählt von ihrer Not, von dem, was sie beschäftigt, von dem, was ihnen Probleme macht, von dem, wie sie am Glauben Kämpfe haben, Zweifel haben, vielleicht denken sie, sind dabei, Schiffbruch zu erleiden. Weil sie daran verzweifeln, dass andere Menschen jetzt vielleicht verloren gegangen sind und sie Rufus gehört zu den Erretteten. Er gehört zu den Auserwählten. Und vielleicht sein Bruder Alexander nicht. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Ja. Auf jeden Fall war Paulus so eng mit dieser Familie zusammen oder mit diesen beiden auf jeden Fall zusammen, dass er davon schreibt, dass die Mutter des Rufus auch ihm, dem Paulus, eine Mutter war. Eine Mutter war. Das heißt, sie hat den Paulus aufgenommen, sie hat ihm Herberge gegeben, sie hat ihn verköstigt, sie hat ihn umsorgt. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Ich weiß noch, wie wir, wenn wir zu meiner Großmutter gegangen sind und sie hat ein Essen für uns gemacht. Sobald der Teller leer war, wurde wieder, egal was, wieder draufgeschöpft. Immer Suppe nachgelöffelt. Immer Junge iss, Junge iss, Junge iss. Irgendwann, du konntest nimmer, aber es war immer noch immer iss, 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 iss. Warum war das so? Weil sie in Not gewesen war, weil sie vom Krieg her kam, Nahrungsmittel zum Teil knapp waren und jetzt waren Nahrungsmittel im Überfluss da und da wollte man das auch weitergeben, hat gesagt, die Junge ist. Ja. So ist eine Mutter, sie sorgt über die Maßen, über das Maß hinaus, hier auch für Paulus offensichtlich. Und Paulus lässt sich auch versorgen, wie eine Mutter, das ist die andere Seite, wie ein Sohn von seiner Mutter versorgt wird. Er geht da nicht zurück und sagt am Ende, was bin ich dir dann schuldig? Nein, er lässt sich so versorgen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch zu uns heute Morgen sprechen kann, zu dir sprechen kann. Du bist ein Auserwählter Gottes. Du bist nicht irgendwer, ein Auserwählter Gottes. Wir haben letztes Mal davon gehört, dass wir berufen sind, dass wir geliebt sind und dass wir geheiligt sind. Und das ist zusammengefasst ein Auserwählter. Und wie herrlich ist das? Was für eine Aussage ist das? Was für eine Wahrheit, unumstößliche Wahrheit und eine unumstößliche Tatsache ist das? Und das dürfen wir mit hineinnehmen in unseren Alltag. Wenn wir Glaubenszweifel haben, dürfen wir wissen, darfst du wissen, du bist ein Auserwählter Gottes. Darfst du wissen, dass der Vater dich berufen hat, dass Christus dich geliebt hat und dass der Heilige Geist dich leitet und befähigt, mit Christus zu leben. Wenn wir lesen, ein Auserwählter in Christus, dann dürfen wir uns auch gewiss sein, dass diese Auserwählung nicht stattgefunden hat aufgrund dessen, dass wir gute Menschen sind, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir super begabt sind. Nein, diese Entscheidung hat Gott getroffen vor Grundlegung der Welt, trotz allem, was du bist. Trotz allem, was du bist, und das macht uns umso gewisser. Das macht uns umso fester, umso sicherer. Und diese Wahl hat Christus auch nicht getroffen, weil du ein Versager bist, weil du boshaft bist und er mit dir Mitleid hat und meint, er muss dir was Gutes tun. Er hat sie getroffen, diese Wahl, diese Entscheidung, diese Auserwählung, trotz deiner Bosheit, trotz deines Versagens, trotz deiner Lebensumstände, trotz, er hat sie getroffen vor Grundlegung der Welt und es liegt nicht in dir und darüber darfst du dir gewiss sein und absolut sicher sein. Und deshalb bist du es nicht, der diese Wahl rückgängig macht. Bist du es nicht, der diese Wahl ablehnen kann. Es ist Christi Sache, er hat sie getroffen. Ich möchte uns lesen, Epheser Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Beziehungsweise Vers 3 nehmen wir noch mit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alles, was da oben ist, ist dir schon gegeben. Wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig sind und tadellos vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist nicht dein Wille, es ist sein Wille nach seinem Wohlgefallen. gefallen. Er hat es gemacht, er hat es vollbracht. Er ist der Urheber all dessen, was du bist. Und da sehen wir, dass in so einem kleinen Gruß so viel Wahrheit, so viel Tiefe stecken kann. Und Paulus dadurch den Rufus, aber auch alle anderen Geschwister dadurch ermutigt. Nach dem Wohlgefallen seines Willen ist es geschehen. Und dann haben wir noch eine Gruppe von Menschen, die Paulus grüßt. Ich habe es vorher schon gesagt, die einfach nur geliebt sind, ja, die als Geliebte bezeichnet werden. Und da hat sich mir auch wieder die Frage gestellt, ist das nicht banal, Paulus, was du hier schreibst? Mein Geliebter, meine Geliebte, Persis, Amplias, Stachis, wie sie alle heißen. Was ist da besonders? Das ist der Grundgedanke von Christentum, von Gemeinde, von Errettetsein, einander zu lieben, der Grundgedanke. Und wenn der betont werden muss oder in Frage stellt, was ist denn dann? Aber wisst ihr, auch hier wiederum gibt es Menschen, die Zweifel haben, geliebt zu sein. Gibt es Menschen, die einfach Probleme haben mit sich selber. Und da sagt Christus, du bist geliebt. Und wie kannst du wissen, dass du geliebt bist? Kannst du das überhaupt wissen? Können wir das wissen? Ich glaube schon, bevor wir da noch eine Stelle dazu lesen, möchte ich einfach noch mal kurz uns in die Vorstellung mit Detail hineinnehmen. Wir sitzen hier in der Gemeinde, ein Brief wird vorgelesen und dann lesen wir von einem Mann wie Paulus, der dich als Geliebter bezeichnet, als geliebt, als Geliebte und dann mit Namen anspricht. Und du bist dann in einer Situation, wo du gerade im Leben Zweifel hast, wo du mit dir uneins bist und denkst, oh, ich bin so ein Versager, kein Mensch liebt mich. Und dann redet dich jemand an und sagt, du bist ein Geliebter Gottes, ein Geliebter des lebendigen Gottes. Und ich glaube, wenn wir das hören und wir das verstehen und so bezeichnet werden und wir hören das so in der Gruppe, ich glaube, da rutschen wir nicht auf dem Stuhl weiter runter, sondern ich glaube, da setzen wir uns aufrecht hin und freuen uns daran, hey, ich werde in einem Schreiben von Paulus erwähnt, von diesem weltbekannten Missionar. Er erwähnt mich, er nennt mich Geliebter, Geliebte. Wow, da muss dann doch was dran sein. Bin ich froh, dass er mir das zuspricht. Damit kann ich dann gut leben. Und damit kann ich gestärkt und ermutigt wieder hinausgehen in die Welt und meinen Glauben leben. Freude breitet sich aus, trotz diesem nur ganz kurzen Gruß. Die ganze Gemeinde hat es gehört, sie wird ihm zur Ermutigung. Ein ihm Herrn Geliebter, ein ihm Herrn Geliebte. Es ist klar, dass Christus uns immer liebt. Wir wissen das, wir wissen das. Aber wie anders ist es doch, wenn es jemand ausspricht. Es ist wohltuend, es ist erbauend, es ist ermutigend. Und ich habe diese Kette schon einmal benannt. Ich möchte sie noch mal benennen. Wir haben es letztes Mal auch davon gehabt. Er schreibt die Römer an als Berufene vom Vater, als Geliebte von Christus und als Heilige durch den Heiligen Geist. Das war das Verständnis der Gemeinde, von Gott veränderte Menschen, die ihr Denken von Gott verändert bekommen. Sie haben die Geschwister geliebt. Sie haben die Geschwister geliebt, wie wir von Aquila und Priscilla lesen, mit der Bereitschaft, ihr Leben zu lassen. Und diese Liebe, die strahlt auch uns entgegen in Jesus Christus. Ich möchte uns einen Vers aus dem Neuen aus dem Johannesbrief noch mitgeben. Ja, ist auch im Neuen Testament. 1. Johannes 4, Vers 10, vielleicht einigen bekannt. Aber da beschreibt Johannes die Liebe Christi zu dir. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Entschuldigung, Ich bin im falschen Vers, ich bin im falschen Kapitel, ich bin im Kapitel 5. Aber vielleicht passt es auch für den einen oder anderen. Entschuldigung, 1. Johannes 4, Vers 10, nicht 5, Vers 10, 4, Vers 10. Wir lesen schon Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und jetzt kommt, darin besteht die Liebe. Darin besteht die Liebe. Das macht die Liebe Gottes zu dir aus. Darum bist du ein Geliebter. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat dich geliebt, dich ganz persönlich. Und diese Liebe hat er dir gezeigt, hat er dir bewiesen, hat er auf schmerzhafteste Art und Weise unter Beweis gestellt. Nämlich darin hat er uns geliebt. Sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn gesandt. Wisst ihr, wir finden, wenn wir die Geschichte hören von Abraham, wie er seinen Sohn Isaak nimmt und mit ihm loszieht und dann auf den Berg Moria geht und ihn dort mit ihm dort zusammen einen Altar baut und ihn dann als Opfer da drauf bindet. Wie schrecklich ist das für uns? Wie schrecklich für mich als Vater, für dich als Mutter, für dich als Vater? Wir können das sicher nachvollziehen. Wie furchtbar, dem eigenen Kind das Messer in den Leib zu rammen als Opfer. Als Opfer. Wie furchtbar. Und wir sind so dankbar darüber, dass Gott dem Abraham Einhalt gebietet und ein Opfertier gibt, das er dann anstelle von Isaak auf den Altar bindet und als Opfer darbringt. Aber bei Jesus Christus, seinem eigenen Sohn, gab es kein Halt. Da hat er dieses Messer ihm in den Leib rammen müssen, damit du und ich, damit wir Leben haben, damit wir Vergebung unserer Schuld haben, damit du und ich genauso heilig sein können, wie es Gott ist. Denn wir können Gott nur begegnen und ihm nur ins Angesicht schauen, wenn wir genau so heilig sind wie er. Und das ist diese Liebesbotschaft, die in diesen Grüßen, die Paulus den Römern gibt, letztendlich verborgen ist. Du bist ein Geliebter Gottes. Gott hat doch seinen Sohn für dich gegeben. Er hat doch nicht einfach mal die Autotür für dich aufgehalten oder was weiß ich, was ganz Banales. Er hat etwas gegeben, was einzigartig war. Was mehr ist wie ein Diamant, was mehr ist wie eine Kiste Gold, was mehr ist wie alle Schätze dieser Erde zusammengenommen. Er hat seinen Sohn gegeben. Und darin hat Gott, in dieser brutalen, furchtbar schrecklichen Tat, hat Gott seine große Liebe zu dir zum Ausdruck gebracht und hat dir in Christus alles geschenkt, alles gegeben, alles ein Geschenk seiner Gnade. Das ist die Botschaft von diesen Grußworten, die Paulus hier an die Römer schreibt. Und damit möchte ich schließen. Du bist ein Geliebter Gottes. Du bist ein Auserwählter und Auserwählte Gottes. Und wir sind alle berufen von Gott dem Vater. Wir sind Geliebte von Christus und durch Christus. Und wir sind Heilige, weil wir seinen Geist bekommen haben. Amen. Lass mich noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wie wunderbar sind diese Grüße und wie herrlich muss es gewesen sein, für die Menschen damals in der Gemeinde zu sitzen, diesen Brief zu hören und dann die Grüße mitgeteilt zu bekommen. Wie wunderbar sorgst du für die Deinen und sorgst du auch heute für uns, indem wir diesen Brief betrachten können und da eben auch diese herrlichen Grüße finden. Und wir wollen dich preisen dafür, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir deine Geliebten sind. Von dir geliebt werden, jeden Tag bis ans Ende unseres Lebens, darüber hinaus in der Herrlichkeit eins sein dürfen mit dir. Wir wollen dich darüber preisen. Vater, und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst, dass wir diese Gedanken mit in unseren Alltag nehmen, dass sie unseren Alltag bestimmen und dass wir in unserem Alltag auch uns dieser Liebe sicher sind, und sie uns vor Augen halten. Und dass wir, wenn wir versagen, wenn wir Fehler machen, wenn wir nicht zufrieden sind mit uns, dass wir uns daran erinnern, dass du derjenige bist, der uns geliebt hat, der uns liebt bis ans Ende der Tage. Dein Name sei gepriesen. Amen.